Der Finanzvisier rockt, der etwas andere Podcast über Geld und finanzielle Bildung mit dem Finanzvisier Albert Warnecke und dem Finanzrocker Daniel Kort. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und mit mir am Start ist der rheinländische Kulturattaché für handgemachte Musik, Albert Warnecke.
Ja, hallo, danke. Mensch, das war eine tolle Vorstellung. Willst du jetzt gleich noch auf unser Konzert zu sprechen kommen oder lauern wir dann noch ein bisschen?
Oh, ja, das ist schon eine gute Idee. Albert und ich waren gemeinsam auf dem Konzert vorgestern, hatten eine Menge Spaß und Albert war auch überrascht, dass es so coole Underground-Mucke gibt, die Maiden covert, oder?
Ja, das war ganz hervorragend. Man muss es sich einfach vorstellen, es war so eine akustische Metal-Band, habe ich auch noch nie gehört. Die waren ordentlich laut, aber war richtig klasse, haben sie wunderbar interpretiert, also war eine richtig klasse Sache. Ich wurde ja nur gefragt von Bekannten, die sind auch schon ein paar Mal im Logo waren, in jüngeren Jahren wohl, ja, ob denn der Schweißzyklus eingesetzt hätte. Das muss irgendwie so sein, dass dann, wenn der Wagen richtig voll ist, der Laden, dann wird so heiß, dass der Schweiß dann von der Decke tropft. Meine ich, nein, es wäre gemäßigt gewesen. Man hätte auch keine Stiefel gebraucht, sondern normale Schuhe hätten gereicht.
Ja, aber das ist wirklich so, wenn es da voll ist, dann tropft es von der Decke und das ist fast unerträglich. Aber da hatten wir einen entspannten Abend. Ich hatte nur einen vollen Zug und eine volle S-Bahn. Man muss sich das mal so vorstellen. Man fährt um 0 Uhr in Hamburg mit der S-Bahn und die S-Bahn ist proppevoll, weil die alle vom Fußball kamen. Und der Zug nach Lübeck war dann auch proppevoll. Das war dann schon ein Erlebnis. Aber
ja, apropos Erlebnis. Wir haben ja noch ein paar weitere Erlebnisse zu bieten. Ich habe gerade iTunes aufgemacht. Und stell da fest, wir haben wieder neue Bewertungen bekommen. Ja, wie sieht's aus, Daniel? Wollen wir die wieder vorlesen wie letztes Mal? Was meinst du?
Na, das würde ich doch sagen. Haben wir ja angekündigt, ne? Dann fange ich mal an mit einer Bewertung. Oh, das ist ja wieder ein super Name. Von 60679K194. Er schreibt informativ, verständlich, unterhaltsam, genau wie der Blog. Dankeschön. Ja.
Vielen Dank. Ich schließe mich da an. Wir haben hier Nastais, schreibt geniale Kombi. Lange habe ich darauf gewartet und endlich gibt es vom Finanzvisier auch was auf die Ohren. In der Kombination mit dem Finanzrocker ganz einfach nur klasse, super unterhaltsam und lehrreich. Wird wahrscheinlich der beste Finanzpodcast werden. Ja, wir werden uns anstrengen, diese Prophezeiung zu erfüllen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Nastais. Ich habe noch eine Bewertung von Hubert Berlin und Hubert Berlin schreibt, guter Podcast. Vielen Dank auch dafür.
Ja, gut. Ja, worüber reden wir eigentlich heute, Daniel?
Heute haben wir ein sehr spannendes Thema und zwar geht es um das Thema Schulden. Und Schulden sind ja so alt wie die Menschheit selbst. Und ja, ich würde mal sagen, ich starte mal wieder mit einem Zitat und zwar von Gerald Hörhahn, dem Investment-Punk. Der sagt, Konsumschulden sollte man besitzen und nicht machen. Was sagst du denn zu diesem Zitat?
Ja, auf jeden Fall ist es besser, sozusagen Schulden zu besitzen, also der Kreditgeber zu sein. Man muss es natürlich dann letztendlich auch eintreiben können. Ist ja so ein bisschen ein Vorgriff auf eine weitere Folge, wo wir dann über diese Peer-to-Peer-Lending-Plattformen erzählen werden. Und es ist natürlich auch die Frage, aber da kommen wir auch später, denke ich, noch zu im Podcast, ob es nicht verwerflich ist, Konsumschulden zu besitzen. Das heißt, andere Menschen dazu anzuhalten, Schulden zu machen. Also ich würde sagen, das Thema Schulden ist eigentlich wieder so ein typisches Kombithema, Emotion plus Geld letztendlich. Mhm. Also ich bin natürlich nicht so ein großer Schuldenfreund, aber ich denke, da kommen wir im Weiteren, wenn wir über die einzelnen Schuldenarten sprechen, konkret noch darauf zu sprechen, wie jeder von uns beiden es persönlich mit den Schulden hält.
Was ich interessant finde, es gibt ja auch schon seit vielen Jahren eine Fernsehsendung zum Thema Raus aus dem Schulden mit unserem Freund Peter Zwegert, den man ja auch kennt. Daran merkt man eben auch, das ist ein Thema aus der Mitte der Gesellschaft. Also viele Leute aus der Mittelschicht haben auch damit zu kämpfen und die schauen sich dann eben auch Peter Zwegert an, ne?
Ja, jetzt muss ich aber kontern, wenn du mit Mitte der Gesellschaft kommst, dann sage ich, Schulden sind kein Neuland.
ein. Ist kein Neuland.
Genau, aber ja, der Zwegert ist in der 12. Staffel, klar. Und wenn du mal eintippst auf YouTube Peter Zwegert, dann findest du reihenweise Peter Zwegerts härteste Fälle, Peter Zwegert rettet. Also dieses Thema Schulden ist, es sind ja auch ganz viele verschiedene Arten von Schulden, also die man jetzt dann ja anhäufen kann oder ja teilweise eben auch ja erbt, ne? Mhm. Wenn man bürgt für andere und solche Geschichten.
Ja, dann lass uns doch gleich mal über die Schuldenarten sprechen. Es gibt ja eine sogenannte Schuldenampel. Das heißt, grüne Schulden, das sind dann die Ausbildungsschulden, orangene Schulden, das sind Investmentschulden und rote Schulden, das sind die von uns auch häufig genannten Konsumschulden. Lass uns doch mal anfangen mit den Ausbildungsschulden. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, mich zum Beispiel.
Dich?
Ja, du kannst mich sozusagen, siehst du als Ausbildungsschuldner. Ich habe studiert und habe BAföG bekommen. Mhm. Und zu meiner Zeit, ich weiß nicht, das ändert sich ja auch irgendwie jährlich mit dem BAföG, aber bei uns ging das dann los, dass man es zurückzahlen musste. Mhm. Und dann bin ich also mit einem fünfstelligen D-Mark-Betrag an BAföG-Schulden sozusagen ins Berufsleben eingestiegen. Mhm. Das sind Ausbildungsschulden. Ja. Ausbildungs-, ich denke, Studium, Weiterbildung, Sprachkurse, Auslandsaufenthalte, all diese Sachen, sozusagen, wo man eben Schulden macht, um danach schlauer zu sein.
Ja, oder um irgendwas im Lebenslauf stehen zu haben. Also ja, gerade genau. Bei so einem Auslandsaufenthalt, da ist es ja so, das macht mittlerweile fast jeder, der studiert hat, einfach um diese Auslandserfahrung zu haben. Aber das kostet natürlich auch viel Geld, es sei denn, man arbeitet da. Nichtsdestotrotz ist es halt wichtig. Auch für mich persönlich war es wichtig, 6 Monate nach Neuseeland zu gehen. Und das hat natürlich sehr viel Geld gekostet. Aber es hat sich auch voll bezahlt gemacht.
Auf jeden Fall. Gut. Ja, das würde ich sagen, sind so die Ausbildungsschulden. Was haben wir dann noch?
Investmentschulden. Das bezieht sich ja dann zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Firma gründe oder eine Immobilie kaufe, dann mache ich ja ein Investment, das ich dann langfristig auch abzahlen muss. Ne?
Und wenn ich Aktien auf Kredit kaufe?
Ja, das ist das Schlimmste, was du machen kannst.
Ja, was wäre das? Ist das dann für dich schon rot? Ist zwar keine Konsumschulden eigentlich, sind das ja auch Investmentschulden, oder?
Das ist dunkelrot, ja, es sind Investmentschulden. Aber letztendlich, was machst du denn, wenn die Märkte zusammenbrechen und die Schulden dann noch größer werden, mehr oder weniger?
Ja, also, hast du recht.
Ja, deswegen, da raten wir definitiv von ab.
Auf jeden Fall. Ja, wir raten noch von anderen Sachen, aber da kommen wir auch gleich noch sozusagen zu. Genau, also jetzt haben wir praktisch diese Investmentschulden. Man hat eine Firma gegründet, man hat eine Immobilie gekauft und dann läuft es doch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und ne, und dann sitzt man praktisch auf den Schulden.
Ja.
Okay, gut. Nee, da kann ich jetzt, Immobilienkauf. Wir haben auch mal Immobilie erworben und dann auch Schulden gehabt natürlich. Also ich kenne eigentlich niemanden, der also eine Immobilie wirklich dann bar bezahlt, also sozusagen... Kann man das gar nicht vorstellen. Wie kann man eine Immobilie kaufen, ohne sich dabei zu verschulden?
Da musst du schon viel Kleingeld auf dem Konto haben.
Eben, genau. Oder du kaufst da wirklich eine ganz kleine Hütte oder Resthof irgendwo in der Eifel oder so. Anyway, ja, wie es dem auch sei, klar. Also ich denke, Immobilien muss man sich verschulden und da muss man dann halt auch einen richtig guten Plan haben. Und ich denke, dieses Thema, wie machen wir das mit Immobilien, das würde ich mal eigentlich jetzt im Rahmen unserer Schulden-Podcasts auf einen weiteren Podcast vertagen. Oder wollen wir das jetzt noch weiter eingrenzen hier?
Nee, sonst artet das nachher noch aus. Lass uns da lieber gesondert drüber sprechen. Machen wir weiter mit den Konsumschulden, die sogenannten roten Schulden. Da haben wir, glaube ich, in einem vorherigen Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Was versteht man denn unter Konsumschulden?
Ja, Konsumschulden ist für mich sozusagen, wenn ich einfach dieser 0% Finanzierung im Möbelhaus oder im Mediamarkt nachgebe, wenn ich einfach Dinge erwerbe, kaufe, die ich dann verkonsumiere. Das Sofa ist nach 5 Jahren auch nichts mehr wert, der Fernseher nach 2 Jahren. Also einfach, wenn ich Geld ausgebe, um das ich nicht habe, um mir Dinge zu kaufen, die ich nicht brauche, um Leute zu beeindrucken, die ich nicht mag. Das ist ja dieser sehr klassische Slogan sozusagen, wo ich persönlich ja in jungen Jahren war ich ja immer diese Idioten, was machen die Konsumschulden, das sind ja alles Trottel und wie kann man nur so bekloppt sein jetzt mit steigendem Alter, werde ich da etwas milder und würde dann auch mit dem Finger durchaus auf die Banken zeigen. Denn wenn ich hier bei uns jetzt zur Bücherei fahre, dann komme ich an so einem kleinen Platz vorbei, so das urbane Zentrum von Poppenbüttel. Und da reiht sich eben Bank an Bank. Und die werben alle damit, dass sie dir für ganz wenig Geld sollst du dir deine Wünsche erfüllen. Und dieses Wünsche erfüllen sind genau Konsumschulden. Du sollst damit mit dem Kredit in Urlaub fahren, dir neue Möbel kaufen und all solche Geschichten. Das heißt, es wird dir ja letztendlich auch aufgedrängt. Du musst ja wirklich mit Scheuklappen da durchlaufen, weil jeder dir seinen Kredit hinhält und sagt, hier, nimm meinen. Und ich finde, dass es ja immer so eine beidseitige Geschichte ist. Die einen drängen es auf und die anderen nehmen es gerne an. Aber wem man da jetzt wirklich, ne, also da jetzt die den Finger drauf zeigen soll, finde ich mittlerweile sehr, sehr schwierig. Gerade weil ja auch, ja, dir auch irgendwo gesagt wird, das macht eigentlich auch nichts. Du kannst auch gerne Schulden haben. Es ist nicht weiter schlimm, so wie die Generation meiner Eltern, wo Schulden das absolute Tabu waren. Das ist ja einfach nicht mehr. Und dann bietet man dir noch eine Ratenzahlung an und das verschleiert das wirkliche Szenario noch weiter und ist auch noch teurer. Und ruckzuck hast du hier 20 Euro dafür die Rate bezahlt, 50 Euro dafür und merkst gar nicht, dass du eigentlich schon längst über den Anschlag hinaus bist.
Mhm. Ja, also ich denke, es ist schwierig. Man kann nicht immer mit den Fingern dann auf die Leute zeigen, weil letztendlich es ist ein gesellschaftliches Problem, dass das Thema 0%-Finanzierung halt überall schon angekommen ist und dass es auch sehr, sehr viele nutzen. Und dann gönnt man sich halt einmal im Jahr einen neuen Fernseher. Und der ist dann noch besser, der hat dann 4K und was weiß ich nicht alles. Ja. Dann muss man sich den leisten und zur WM oder EM nächstes Jahr kommt da wieder ein neuer Fernseher, obwohl es gar nicht nötig ist. Und Absolut. So geht's dann los. Ne?
Spielen die Deutschen auch nicht besser oder schlechter? Ja, aber du hast recht. Gerade ich habe einen Kumpel, der in dem Bereich sehr aktiv ist. Und der meint wirklich, dass diese, gerade die Fußball-Weltmeisterschaft und auch Europameisterschaft, dass die wirklich ein vierjähriger, gottgegebener Segen für die TV-Hersteller sind. Ja. Das wollte ich auch nicht glauben. Er meint, das ist wirklich so. Du siehst immer die Peaks dann in den Abverkaufszahlen.
Ja, das ist ganz extrem. Wir haben aber auch noch einen vierten Punkt in dieser Ampel. Den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Das ist der sogenannte Shit-Happens-Punkt. Was ist das denn?
Ja, genau. Das ist, ich habe hier mal aus dem Abendblatt in Hamburg hier, das ist unsere Zeitung, da geht es auch um das Thema eben Überschuldung, Schulden, Zahlungsprobleme und das Bild des hochverschuldeten Konsumschuldners eben ist ja der eines unseriösen Menschen, der total über seine Verhältnisse lebt. Und hier sagt eine Schuldnerberaterin, ich zitiere mal kurz, über die Verhältnisse leben ist nicht das typische Bild der Schuldner, sondern eben die Mehrheit, 70%, würden mehr oder weniger unverschuldet in die Überschuldung geraten. So, jetzt kommt's halt. Das ist eben wieder dieses zweischneidige Schwert. Es werden Konsumgüter wie Auto, Fernseher oder Sofa auf Kredit gekauft, sagt sie. Also das sind ja unsere Konsumschulden, über die wir gerade sprachen. So, und es geht alles irgendwie noch. Das kriegen die Leute noch gehandelt. Aber jetzt kommt eben genau dieses Shit happens. Und das ist eben Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Trennung. Und dann, ja, dann funktioniert halt diese ganze tiptop ausbalancierte Geschichte nicht, weil wenn man sich trennt, klar, braucht man auf einmal zwei Wohnungen, womöglich zwei Autos, dann verschiebt sich auf einmal der Geldbedarf massiv oder eben bei Krankheit und Arbeitslosigkeit bricht die Einnahmenseite weg und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Und da sind wir ja auch in unserem letzten Podcast eben, ne, schon zum Thema Vermögensbildung, wo wir immer sagen, diese 3 bis 6 Gehälter auf dem Tagesgeldkonto als Notreserve. Und wenn das halt alles nicht vorhanden ist, dann, ja, dann schlägt sowas halt brutal und voll durch.
Ja, ich habe das zum Beispiel gemerkt, als ich nach dem Volontariat Alsruß war in Hamburg. Und da habe ich nicht so schnell einen neuen Job gefunden. Es war aber so, die Miete von meinem Einzimmerloch, die war horrend hoch. Und ich konnte es mir dann halt nicht mehr leisten. Dann musst du zum Amt gehen, dann kriegst du so eine Wohnzulage in Hamburg. Mhm. Und ohne die hätte ich mir gerade mal die Miete leisten können. Und da kann man dann halt nichts machen. Ne? Du stehst dann da vor einer Wand und überlegst dir, wie kannst du die überwinden.
Genau, ja, genau. Und das ist eben dann diese hohen laufenden Kosten, die man ja einfach hat. Also wenn ich halt eine hohe Miete habe oder hohe Kredite, dann komme ich da ja auch nicht von 0 auf 100 runter. Ja, oder wenn man letztendlich hier sieht, bei anderen Entscheidungsfaktoren, Fitnessstudio und solche ganzen Geschichten, das sind ja Sachen, die kann man zwar kündigen, aber da kommst du ja auch nicht sofort raus oder aus deinem Sky-Vertrag und solche Geschichten.
Ja, also gerade beim Fitnessstudio, wenn du da so einen Zwei-Jahres-Vertrag hast, da zahlst du dann vielleicht 10 Euro weniger im Monat, aber du kommst halt nicht wieder raus. Also ich habe immer wieder so Klauseln gehabt, man muss mindestens 50 Kilometer entfernt hinziehen, um da rauszukommen. Das hat jetzt bei mir geklappt, als ich von Mannheim nach Lübeck gezogen bin, aber ansonsten kannst halt nicht viel machen. Und ein anderes Beispiel eben bei der Krankheit, da war es bei mir im letzten Jahr auch so. Nach meiner Knie-OP bin ich 8 Wochen ausgefallen und nach 6 Wochen zahlt ja die Krankenkasse. Und da hast du schon deutlich weniger Geld dann. Und wenn du gerade auf dem Dispo lebst, dann hast du ein Problem. Und das wird ja dann nochmal weniger, wenn du jetzt eine Reha-Maßnahme hast, die hatte ich ja dann auch noch, dann zahlt nicht mehr die Krankenkasse dein Gehalt, sondern eben die Rentenversicherung. Und da kriegst du dann auch weniger als beim normalen Gehalt. Und wenn du dann wirklich schon Dispo-Schulden hast auf dem Konto und monatliche Kosten, dann beginnt dieser Schuldenkreislauf.
Ja, genau, so kommt man dann nämlich rein. Genau, und dann hat man noch hier womöglich noch einen Handyvertrag. Das ist, denke ich, auch noch eine der großen Geschichten, die die Leute dann reinreißen. So die Kombination eben hohe Miete und diese hohen laufenden Verträge, die man sich dann eben ans Bein bindet, aus dem man nicht rauskommt. Okay, sag mal, wenn man Entertainment-Geschichten wie Club gehen oder Kneipentouren oder solche Geschichten, das kann man natürlich von 0 auf 100 gleich einstellen, rein, wenn es ums Geld geht. Aber damit gibt natürlich auch einen Teil seines Freundeskreises ja auf.
Ja.
Also man geht ja nicht, du gehst ja nicht allein in die Disco oder in die Kneipe, sondern immer mit Kumpels. Und wenn du da massiv sparst, dann wirkt sich das natürlich auch auf dein Sozialprestige aus.
Ja, das ist ein wesentlicher Punkt. Und bei den Handykosten ist es ja ähnlich wie beim Fitnessstudio. Da kommst du auch nicht sofort wieder raus. Und heutzutage kostet es mal eben 40, 50, 60 Euro, je nach Flatrate. Und das musst du halt zahlen.
Genau. Ja, wo wir dann beim nächsten Punkt wären, wenn ich, ja, was kann ich jetzt eigentlich dagegen machen? Wäre es zum Beispiel dann ja sinnvoll, wenn ich, mich auch öfters mal anfragen hier bei mir im Blog, dass die Leute zwar Schulden haben, aber dann gleichzeitig sparen wollen, weil sie sagen, ja, eben für eben diese unvorhergehenden Sachen. Und meine Antwort ist ja dann immer, dass es Unfug ist, und zwar aus dem einfachen Ding, die Schuldzinsen sind ja eigentlich immer höher als die Guthaben. Zinsen. Also zahlst du was zahlt man hier für einen Dispo-Kredit? Das sind doch meistens über 10%, ne?
Ja, das sind über 10%. Das ist jetzt auf den ersten Blick gar nicht so viel. Das sind dann mal halt 1 Euro irgendwas, dann 2 Euro irgendwas. Aber das summiert sich ja und wird ja immer mehr.
Genau. Also du hast diese hohen Schuldzinsen, die Guthabenzinsen immer übersteigen. Und jetzt muss man natürlich sozusagen die risikoabhängige Rendite da auch betrachten. Und dieses Risiko beim Tilgen ist ja gleich null. Die Bank muss ja das Geld nehmen. Also sie kann ja, das klingt immer so komisch, die Bank muss das Geld nehmen. Ja, aber doch, die Bank ist ja verpflichtet, wenn du dein Dispo zurückzahlen willst, das Geld anzunehmen. Denn ich denke, wenn die Bank nicht dazu verpflichtet werde, dann würde sie den Teufel tun. Also was Bestes kann mir als Bank denn nicht passieren, wenn ich dich schön immer, weißt du, mit ein paar hundert Euro im Dispo halte. Ja. Also billiger komme ich ja gar nicht an mein Geld. So, und das bedeutet letztendlich aber, dass man für Schuldenrückzahlen immer ein besseres Renditeprofil hat, als man es je mit einem Guthaben gleichen Risikos hinbekommen wird. Und was da auch noch inhärent drin steckt, da hatten wir auch eine Diskussion hier auf meinem Blog, da ging es um das Thema, ob man so ein Haus kaufen soll oder eben ein Wertpapierportfolio anlegen soll. Und da meinte ein Leser, naja, bei den heutigen Zinsen ist es doch vollkommen egal, ob ich 8, 12 oder 20 Jahre meine Schulden zurückzahle, weil ich habe einen so sensationell niedrigen Zinssatz für meine Schulden. Und mit der Börse, da kommen wir auf das zurück, was ich dich ja vorher gefragt habe, ob ich nicht doch auf Kredit kaufen soll. Er hätte sozusagen mit seinen ETFs, mit seinen Anleihen, würde er das ja alles tipptopp schlagen. Und damit wäre das doch eine wunderbare Geschichte. Und meine Antwort war dann einfach, nun ja, auf dem Papier auf jeden Fall. Aber eben shit happens. Man weiß nie, was weiter passiert im eigenen Leben, was die Zinsen machen da so. Und letztendlich, wenn man es mal ganz plump und stumpf ausdrückt, wenn du sagst, ich könnte meine Schulden in 8 Jahren zurückzahlen, entscheide mich aber, sie erst in 20 Jahren zurückgezahlt zu haben, sauber auf Excel ausgerechnet, ja, nix, keine Jonglererei. Dann gibst du aber trotzdem dem Leben ja 12 Jahre Zeit, die ordentlich in den Hintern zu treten. Ja. Und das muss eigentlich nicht sein. Also von daher würde ich beim Thema Schulden, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, immer davon abraten, Excel anzuwerfen und zu versuchen, irgendwelche Arbitrage-Geschäfte da auf die Beine zu stellen. Also, dass man sagt, ich habe Schulden von x Prozent und ich kann auf der Einnahmenseite mit dem Geld, wenn ich es nicht zurückzahle, Gewinne von 2x sozusagen erwirtschaften und dann mache ich über meine Schulden Geld. Also das ist eine Sache, das muss man dann wirklich gewerbsmäßig machen. Also wenn ich eben Investmentschulden aufnehme für Immobilienkauf oder solche Geschichten, da mag das alles funktionieren, aber bei Privatleuten würde ich immer sagen, tilgen, schuldenfrei sein.
Ja, vor allen Dingen, es ist doch total waghalsig jetzt zu sagen, ja, meine ETFs, die steigen ja und hier und da. Und was passiert denn, wenn in 5 Jahren so ein mega Börsencrash ist, so wie, noch schlimmer als 2008, dann ist es auf einmal 60% im schlimmsten Fall weniger wert. So, und dann?
Ja, dann ist ganz einfach, was dann passiert. Das kriegt die Bank auch mit. Und wenn du womöglich die, wenn du die ETFs als Sicherheiten, weißt du, wenn du sowas als Sicherheiten hinterlegst, dann fangen die an, das kommt ja dann, sollten wir vielleicht auch mal irgendwann machen, dieses Fachwort Margin Call. Dann ruft sich die Bank an und sagt, ja, deine Sicherheit, deine Margin, die funktioniert nicht mehr so richtig. Bitte nachschießen. Sonst bist du unsicherer Kandidat. Und dann geht das Ganze ins Rutschen. Ja gut, oder man wird krank. Man wird arbeitslos. Die Ehe geht kaputt. Und man lässt sich scheiden und dann auf einmal steht man da und muss Dinge tun und dann hat man noch die ganzen Schulden am Hals. Also von daher würde ich da immer sagen, weg mit den Schulden. Egal, ob sich das jetzt auf dem Papier rechnet oder nicht, es rechnet sich auf jeden Fall meiner Meinung nach immer und zwar sowohl finanziell, weil man einfach sich die Fragilität wegarbeitet, weil man Optionen sich offen hält und auch wegen des moralischen Aspekts. Wie gesagt, hattest du jemals Schulden, Daniel?
Nein, also das waren ab und zu mal so ein paar Dispo-Schulden während des Studiums oder wenn ich jetzt zum Beispiel beim Zahnarzt so eine Kronengeschichte gemacht habe, die war dann auf einmal auch sehr teuer, die habe ich dann halt in Raten bezahlt, aber ansonsten versuche ich das, wenn es geht, zu vermeiden.
Warum eigentlich?
Ich habe ein besseres Gefühl damit.
Aha, siehst du, ein bestes Gefühl damit. Und da wären wir schon bei Fjodor M. Dostojewski. Schuld und Sühne. Ja, Schulden. Ja, das ist ja ein hochemotionales und auch moralisches Thema. Also das gehe ich auch konform mit dir. Ich habe auch zugesehen, dass wir unsere Schulden schnellstmöglich zurückzahlen. Einfach eben, weil man da ein besseres Gefühl bei hat. Und da gibt es eben auch Studien, die sagen, genau das, ja. Wenn du wirklich viele Schulden hast, wenn du überschuldet bist, dann wirst du auch häufiger krank, ja. Stress, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Angstzustände, ja. Also, ganz ehrlich, wenn du nach Hause kommst von der Arbeit und dann machst du halt deinen Briefkasten auf, oder?
Ja.
Dann holst du das Zeug raus und fertig, oder? Aber du hast nicht schon ab Hamburg schweißfeuchte Hände, was jetzt wieder im Briefkasten drin liegt. Jetzt überleg doch mal, wenn du jeden Tag deinen Briefkasten ja mit zitternden Händen aufmachst, was da jetzt wieder für Mahnungen, Gerichtsvollzieher und dies und das drin liegt, das macht dich doch auf Dauer fertig.
Ja, es gibt aber auch Schuldner, die blenden das komplett aus. Ne? Die machen die Post dann nicht auf, die lassen es liegen und irgendwann steht der Gerichtsvollzieher dann vor der Tür.
Genau.
Die Fälle gibt's ja auch.
Ja klar, und das sind die eben. Und dann, was ihnen dann oft auch noch hilft, das war der zweite Teil von dieser Studie, ist genau, wie blende ich am besten aus? Mit dem plumpen trinkt dir das Leben schön. Da kommen dann diese Suchteffekte auf einmal noch rein, ne? Die dich zusätzlich kaputt machen und die auch Geld kosten. Ja, also genau, und das ist dann nämlich diese ganze Spirale, die dann irgendwann in Depression und in Schulden landet und dann in der sozialen Isolation, weil man traut sich nicht mehr und dann fühlt sich total unwert. Und ja, so geht das dann einfach den Bach runter. Und deshalb ist das eigentlich für mich auch so eine Sache, weshalb ich Schulden halt meide, wie der Teufel das Weihwasser. Obwohl man natürlich auch manchmal da ein zäher Hund sein muss, weil wenn du natürlich keine Schulden machst, bedeutet das ja auch, dass du dir Sachen nicht kaufst. Und dann kannst du auch bei dem Wettrüsten eben nicht mitmachen.
Ja,
dann fährst du halt ein Opel und kein BMW. Und ja, und das musst du halt abkönnen.
Ja, und das andere Problem ist halt, wenn du vernünftig Spaß, keine Schulden hast, dann kann das Amt beispielsweise, wenn du jetzt in Hartz IV abrutschen solltest, kann es auf deine Ersparnisse zugreifen. Wenn du Schulden hast, kann das Amt das natürlich nicht.
Klar.
Ja.
Ja gut, dann müsste man ja eigentlich sozusagen, empfiehlst du dann ein richtig hartgesottener Schuldner sein, der einfach Schulden macht und dann, was passiert dann eigentlich, wenn man dann immer mehr Schulden macht?
Tja, dann landest du irgendwann in der Privatinsolvenz oder in der Überschuldung. Und das ist nicht sehr schön.
Genau. Aber das war, wenn ich das richtig sehe, ganz gute Überleitung, oder? Zu unserem Finanzbegriff der Woche. Wollten wir nicht genau über diese Themen plaudern, Privatinsolvenz oder Überschuldung. Jetzt wissen wir, wie man hinkommt. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Privatinsolvenz und Überschuldung oder sind das Synonyme?
Das ist eine gute Frage. Also Überschuldung, das ist ja der Moment, wo du exzessive Schulden hast, die man nach menschlichem Ermessen nicht mehr aus den vorhandenen Einnahmen oder aus dem Vermögen beseitigen kann. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann die Privatinsolvenz, wo ich versuche, aus diesem Status der Überschuldung wieder rauszukommen.
Ah, okay, gut. Also ich bin erst überschuldet und irgendwann blende ich es nicht mehr aus und akzeptiere es und versuche dann, mich über die Privatinsolvenz wieder zu befreien und eben irgendwann ein schuldenfreies, einen neuen Start zu bekommen.
Genau, bei der Privatinsolvenz ist es ja so, da gibt es dann meines Wissens drei Schritte. Das heißt, du hast einen ersten Schritt, wo es dann um den freiwilligen Schuldenerlass geht. Das heißt, wo dir jetzt Unternehmen, bei denen du Schulden hast, die Schulden zumindest zum Teil dann erlassen. Der zweite Schritt ist ein Gang vor Gericht, wo das dann praktisch auch nochmal festgehalten wird. Und der dritte Schritt, das sind dann 6 Jahre ohne Schulden, die du erreichen musst. Und dann bist du raus aus der Privatinsolvenz.
Okay, und dann kann man wieder wirklich neu anfangen.
Ja, hoffentlich nicht mit neuen Schulden.
Nein, das ist klar. Aber dann bist du erstmal wieder wirklich auf, also das sozusagen, was beim Computer der dicke rote Reset-Knopf ist.
Ja, genau.
Okay.
Dauert 6 Jahre, also lange Zeit. Und
ja, klar.
6 Jahre mehr oder weniger Scham. Wo du dir immer denkst, oh Mann, wie kann sowas passieren? Und manchmal kann man ja gar nichts für. Das ist dann diese Shit-Happens-Geschichte.
Genau, aber wie gesagt, hier in meinem Artikel vom Abendblatt, da war auch eben angegeben, welche Summe das eben war. Weil wir ja gesagt haben, nach menschlichem Ermessen kommt man da selber nicht mehr raus. Ja, wir reden hier halt von im Schnitt 34.000 Euro. Das ist ja echt ein Haufen Geld. Ja. 34.000 Euro, das sind ja ein bis anderthalb, also das sind ja Nettojahresgehälter, über die wir hier reden. Brutto ist das ja noch viel mehr, weil die Schulden hast du ja netto. Brutto musst du ja dann doch mal deutlich mehr verdienen.
Ja, ganz wesentlicher Punkt. Ich habe auch noch eine Statistik gesehen, wo man das aufgeschlüsselt hat, was die Schuldenursachen sind, also auch für die Überschuldung. Und da sind wirklich fast 30% Arbeitslosigkeit und die damit verbundenen Einkommenseinbußen. 13,5% Änderung der Lebensumstände durch Trennung, Scheidung, Tod des Partners. 8,6% unwirtschaftliche Haushaltsführung. Das ist dieses Konsumverhalten, was wir immer anprangern. 9,8% Erkrankung, Sucht oder Unfall. 9,5% gescheiterte Selbstständigkeit, Existenzgründung und 4% gescheiterte Immobilienfinanzierung. Das ist ja überschaubar, ne?
Du, ganz ehrlich, diese Zahl, also das klingt vielleicht jetzt super zynisch, aber dass es nur 4% sind wegen der Immobilien, das finde ich total toll, weil das für mich umgekehrt sagt, dass die Leute eigentlich 0%, also diese Billigzinsen hin, Billigzinsen her, doch alle, also fast alle doch sehr, sehr seriös und solide finanzieren. Also das muss man auch mal sehen. Also das heißt, dieses Thema, also ich hätte die gescheiterte Immobilienfinanzierung sicherlich eher im Bereich der unwirtschaftlichen Haushaltsführung oder höher noch angesetzt, so rein spontan. Also das heißt, die meisten Immobilien werden eben doch gescheit finanziert.
Ja. Aber wenn man jetzt so eine Situation hat, also beispielsweise Arbeitslosigkeit jetzt als höchster Punkt oder höchste Ursache, was mache ich denn dann?
Ja, also dann denke ich, das ist halt genau das, dass eigentlich dieses ganze Thema Finanzen und ETF und tralala ist ja alles ganz schön und gut, aber letztendlich muss man immer sich drum kümmern, dass man zusieht, dass man einen Job hat, dass man einen Beruf hat. Ja, du musst sofort anfangen zu suchen und dann auch, und das ist halt das Üble. Klar kann man dann immer sagen, ja, sagen die ganzen Karriereberater, ja, sie müssen räumlich mobil sein. Ja, dann ziehst du für einen Job was von München nach Hamburg oder wie, das machen doch die wenigsten. Ja, ich würde sagen, man muss einfach unbedingt versuchen, wieder in Lohn und Brot zu kommen. Oder wenn man halt diese Zahl kennt, im Vorfeld schon aktiv werden. Ich glaube eigentlich, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann hast du ja wenig Optionen. Was willst du noch großartig machen, wenn du arbeitslos bist, wenn du an den Ort gebunden bist? Dann geht halt die Krebserei einfach los. Ich glaube, man müsste schon weit im Vorfeld, also eigentlich die wichtigste und vernünftigste in meinen Augen jetzt hier auch, aber wir sagen hier Finanzpodcast, ist es im Vorfeld, die Antennen aufzusperren, ja, den Flurfunk ernst zu nehmen und sie dafür eben nicht die Augen zu verschließen und zu versuchen, rechtzeitig entweder den Abschwung zu schaffen oder, ja.
Peter Zwegert. Oder Schuldenberater.
Also, Schuldenberater.
Ja. Wo findet man denn welche?
Ja, ich persönlich würde einfach bei der Verbraucherzentrale gucken, ganz klar. Bei der Verbraucherzentrale gucken und dort nachgucken. Das Problem mit den Verbraucherzentralen ist eben, dass die Erstberatung hat sich, wie hier in meinem Artikel steht, also zumindest ich kann nur für Hamburg sprechen, hast du eine Wartezeit von bis zu 2 Monaten.
Boah.
Das dauert, ja gut, aber die sind total stolz, weil sie hatten vor einiger Zeit wohl noch eine Erstberatungswartezeit von fast einem halben Jahr, also 6 Monate. Boah. Ja, das halt zeigt, die haben auch nicht genug Personal und es ist halt, wir reden hier immerhin von 160 Hamburger Haushalten, 160.000 Hamburger Haushalten und ich weiß nicht, wie es in anderen ist, aber ich würde trotzdem Verbraucherzentrale und ich würde es halt, auch wenn es total übel ist und ich als jemand, der nie überschuldet war, da auch einfach reden habe, aber die Situation anerkennen und professionelle Hilfe suchen. So würde ich es machen.
Ja. Und was ich da noch zu sagen wollte, gerade wir machen ja diesen Podcast, um für solche Themen auch zu sensibilisieren, dass man eben da so ein bisschen, so wie du gesagt hast, die Antennen ausfährt und sich auch damit so ein bisschen beschäftigt. Das ist jetzt kein schönes Thema, das Thema Schulden, aber nichtsdestotrotz, man muss sich da so ein bisschen schlau machen und auch mal schauen, welche anderen Wege kann ich gehen, ne?
Ja klar, also dieses zusätzliche Einkommensquellen eben erschließen auf jeden Fall. Also dass man guckt, wo man sonst noch Geld herbekommt, dass man da halt nicht nur von einem einzigen Einkommensstrom abhängig ist. Klar, wenn man zu zweit lebt in einer Partnerschaft, dann hat man ja auch 2 Einkommen, profitiert eben davon. Also ich zu Hause, ja klar, ne? Ich bezahle ein halbes Badezimmer und kann ein ganzes Badezimmer nutzen. Also das klingt jetzt immer alles so komisch, aber wenn man halt eben sich trennt, dann merkt man auf einmal, was das alles wert ist. Also ich glaube eigentlich, der wichtigste Rat, um nicht in Schulden zu kommen, ist zumindest, wenn man den Punkt, die 13,5 Scheidung, also 13,5% Scheidung und oder solche Sachen ansieht, seid nett zueinander, das bringt mehr Rendite. Ja, seid nett zueinander, es bringt mehr Rendite als jeder ETF auf jeden Fall. Und wie gesagt, und was das Thema Arbeitslosigkeit angeht, da bist du heute auch nicht gefeit gegen alles. Aber da, glaube ich, ist es einfach, du hast ja auch schon von Mannheim nach Lübeck umgezogen, des Arbeitgebers wegen. Man muss da schon flexibel sein, aber man muss halt auch immer auf dem Sprung sein, denke ich, und aufpassen und sich nie für richtig safe und sicher halten.
Ja. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt schon bei über 30 Minuten. Wir kommen mal zu unserer Buchempfehlung, weil du hast jetzt ein schönes Schlusswort gesagt. Und ich würde jetzt wieder mit einer provokanten These aufhören. Wenn ich sage, warum ihr schuftet und wir reich werden, was sagt ihr das?
Ja, das sagt mir, das ist unsere Buchempfehlung von Herrn Hörhan, mit dem wir unseren Podcast hier begonnen haben. Also Gerhard Hörhan, Autor von Der Investment Punk, warum ihr schuftet und wir reich werden. Ein durchaus kontroverses, kleines Taschenbuch, also es sind nicht viele Seiten. Und vieles von dem, was Herr Hörhan sagt, finde ich durchaus gut und richtig. Und er sagt es auch, er sagt es halt in einem Stil, wo ich einfach sagen muss, das muss doch nicht sein, das kann man etwas netter formulieren. Also er sagt sehr klar eben, ja, warum die Mittelschicht aus Konsumidioten besteht und sich dem Finanzsystem eben ausliefert, warum sich Kleinanleger abzocken lasse und er bemängelt den wahren Leistungswillen. Also ich würde da nicht alles unterschreiben, aber ich würde sagen, guck doch mal rein in das Buch. Die Bewertungen bei Amazon sind überwiegend positiv, aber auch jede Menge Ein-Sterne-Bewertungen dabei. Deshalb würde ich sagen, trotz alledem, guckt euch den Investment-Punk einfach mal an.
Genau, also ich habe es ja jetzt auch gelesen und der Punkt ist einfach, er fängt ja mit Kapitel, ich glaube, -6 an. So, und dann hat er 6 Kapitel, wo er dann erzählt von seinen Erlebnissen. Er ist ja Fondsmanager gewesen, mittlerweile ist er selbstständig und war bei bekannten Banken und Bankhäusern in New York, in Frankfurt. Und da hat er dann so von seinen Erlebnissen erzählt, zum Beispiel Partys, wo sie dann 40 Frauen aus Saudi-Arabien bestellt haben zur Belustigung, Bespaßung. Und er erzählt dann immer wieder, wie er mit seinem Aston Martin Rennen fährt gegen Porsches. Und wenn man das liest, da stellt man sich die Frage, oh Mann, also warum lese ich
halt,
das?
Ne? Ja, das muss man halt wegstrippen, das Zeug.
Ja, und das ist halt am Anfang. Und ja. Bei Kapitel 0, da geht's dann halt wirklich los, wo auch konkrete Tipps da sind. Und die sind auch echt gut, aber teilweise habe ich gedacht, boah, also es ist schon arg dekadent. Und auch dieses mit dem Hammer immer raufhauen, bei mir hat es jetzt auch nicht so funktioniert, aber da sind trotzdem gute Tipps dabei. Und ich habe es, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen durchgehabt. Also ja, man nimmt also da schon was mit. Aber wir können ja auch ein Video mal verlinken. Der Kolja Barkon von Aktien mit Kopf hat eine Reihe mit ihm gemacht. Ja. Da sieht man auch sehr gut, wie er agiert vor der Kamera. Und er ist genauso, wie er dieses Buch geschrieben hat.
Ja, weil die Kernsätze, die er sagt, er formuliert halt einfach provokanter und wilder als gemeinhin. Er natürlich gibt nicht mehr Geld aus, als ihr einnimmt.
Ja.
Mieten ist günstiger, als in der eigenen Immobilie zu wohnen. Reich wird man nur als Unternehmer, sehr selten als Angestellter. Kauft, liest nie einen Neuwagen, investiert in Finanzprodukte, die ihr selber versteht. Ja, nur aber das sind halt die Basics.
Ja, und kauft Wohnungen. Also er kauft ja Wohnungen im großen Stil. Der hat jetzt, glaube ich, schon über 100. Nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube auch in Wien. Und sein eigenes Büro in Wien hat er aber gemietet für 2000 Euro mit einem ganz tollen Blick auf den Stephansdom. Und das ist schon interessant, was er da teilweise dann schreibt. Aber letztendlich hat nicht jeder die Möglichkeiten, jetzt über 100 Wohnungen zu kaufen.
Um Gottes Willen. Will ich das? Ich bin da, na gut. Das ist nochmal unser nächster Podcast. Okay.
Genau, dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zum kleinen Fazit. Thema Schulden. Ich würde jetzt mal sagen, wir haben jetzt festgestellt, Schulden sind schlecht, weil sie einem die Optionen nehmen. Willst du das unterstreichen?
Auf jeden Fall. Das ist es. Und es gibt, denke ich, 2 Arten von Schulden. Die Konsumschulden, da muss man sich einfach selber an die Nase fassen und fragen, will ich das, muss ich das? Und eben diese Schulden, in die man reingerät, weil man arbeitslos wurde, weil einfach ein Schicksalsschlag zuschlug. Da kann man natürlich nur bedingt was machen. Aber da hilft es einfach, ja, mit Radar zu arbeiten, einfach nicht davon auszugehen, dass man seine momentane Zukunft linear fortschreiben kann, sondern einfach, ja eben, sich zu überlegen, welche Optionen gibt's und wie wahrscheinlich sind die und sich da ein bisschen Gedanken zu machen. Und denke ich, das Allerwichtigste eigentlich für die meisten Deutschen ist es, die eigene Arbeitskraft um jeden Preis zu schützen.
Genau, Humankapital,
ja.
Ganz wesentlicher Punkt. Ja, und was ich noch sagen würde, die Null ist beim Konto eigentlich die Grenze, wenn es möglich ist. Ja. Das heißt, nicht in den Dispo, sondern versuchen dann eben, ja, bei 5 Euro zu bleiben, bei 10 Euro, was auch immer. Aber Hauptsache, man hat da die Null stehen. Eine schwarze Zahl. Auf jeden Fall.
Die schwarze Null.
Die schwarze Null. Ja. Und mit der schwarzen Null beenden wir jetzt den Podcast, würde ich mal sagen. 38 ja. Minuten haben wir jetzt geschafft. Rekordverdächtig. Aber ich denke, wir brauchten auch ein bisschen mehr Zeit, weil das Thema sehr, sehr viel beinhaltet.
Auf jeden Fall.
Genau. Dann wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Albert, dir natürlich auch. Und wir hören dann beim nächsten Mal wieder voneinander.
Auf jeden Fall. Ja, dann. Tschüss und macht's gut.
Ciao.